Jetzt magst du dir vielleicht denken, hä, wovon redet die? Die macht die Dinge doch einfach. Ob das jetzt Pole Dance ist oder ein Podcast, demnächst eine Ausstellung. Ich habe basically dauernd Panik. Ich echt jetzt mal.
Lorelei's World. Du bekommst hier Empowerment, Inspiration und natürlich jede Menge Deep Talk. Let's grow.
Hallo du Schnittchen und willkommen bei einer neuen Folge von Lorelei's World. Welcome back aus der Winterpause. Yo, 2025 hat angefangen und auch wenn ich kein riesiger Fan von so Endjahresresümees bin und von irgendwelchen Vorsätzen, habe ich die Tage über eine Sache nachgedacht und darum soll es heute auch gehen. Das ist die Leichtigkeit. Die Leichtigkeit, Sachen einfach zu machen, ohne vorher sämtliche Eventualitäten 100-mal abzuwägen, ohne obsessiv auf Perfektion aus zu sein und sich irgendwie schon mal prophylaktisch vorsorglich auf den Worst Case vorzubereiten. Kennst du vielleicht? Jetzt magst du dir vielleicht denken, hä, wovon redet die? Die macht die Dinge doch einfach. Ob das jetzt Pole Dance ist oder ein Podcast, demnächst eine Ausstellung. Am 1.2. fängt die an übrigens. Ich mach die Sachen, aber ich mach sie halt nicht mit Leichtigkeit. Nicht mit ungeschminkter Zuversicht, okay? Ich habe basically dauernd Panik. Ich echt jetzt mal. Aber ich mache es halt trotz der Angst. Und irgendwie würde ich da gern dran was ändern. Weil erstens ist Panik schlecht für die Haut und schlecht fürs Herz. Und zweitens möchte ich mein Leben genießen, auch während ich arbeite. Deshalb mache ich ja überhaupt erst, was ich hier mache, gell? Und das Ding ist, niemand von uns kommt aus dieser ganzen Erdennummer lebend raus. Es ist eigentlich komplett verrückt, dass wir alle wissen, dass wir irgendwann sterben und dass wir trotzdem uns nicht trauen, was Neues zu probieren und Altes einfach hinter uns zu lassen. Dass wir trotzdem so krass an Scheiße kleben, die uns halt nicht gut tut. Ne? Obwohl wir eine zeitliche Beschränkung haben im Leben. Und ich habe in meinem früheren Beruf als Krankenschwester oft gesehen, dass nicht jeder und jede von uns 90 wird. Ja, Trigger Warning, Tod, Sterben. Ich habe schon Patientinnen die Hand gehalten, die gestorben sind und die waren so alt wie ich zu der Zeit, nämlich 22. Okay? Einfach Lungenkrebs, nie geraucht mit 22. Ciao, das war's. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch eine Patientenverfügung, seit ich 22 bin. Also, aber das ist wieder ein ganz eigenes Thema. Das Leben ist halt fucking kurz, selbst wenn du bis zum vorhergesehenen Ende mitspielen darfst. Ja. Und ich frage mich halt gerade, wie kann man wieder zu einer gewissen Leichtigkeit zurückkommen oder wenn du die nie hattest, wie kannst du sie finden? Und wenn man mit Erwachsenen rumhängt, erlebt man halt auch nicht so viel Leichtigkeit im Umfeld. Ja, die meisten haben einen festen Job, den mögen sie nicht vielleicht so doll, der bezahlt aber das Haus ab und das Auto und fuckt vielleicht nicht komplett ab, aber sie lieben das halt nicht. Und wenn es Träume gab, dann sind die schon in den 20ern gestorben. Und es ist auch alles okay, das ist alles okay. Ich meine nur, dass es in der normalen Welt nicht unbedingt leicht ist, auf Leute zu treffen, die sagen, yes, geile Idee, mach das. Das klingt crazy und gut, versuch's unbedingt. Weil die meisten, die du triffst, sagen einfach, meinst du echt, hast du XY bedacht, bla bla bla. Und da werden ganz oft Ängste projiziert und es wird vielleicht auch nicht gerne gesehen, wenn sich jemand anderes was traut, was man sich selbst nicht traut. Das finde ich in Deutschland also ganz erstaunlich. Und besonders hier. Ein sehr gutes Beispiel gerade für sowas ist, ich fange ja gerade an, eine Wohnung für mich zu suchen. So ein bis zwei Zimmer in Berlin. Hit me up, falls du was mitkriegst. Ich habe das schon mal in meiner Story gesagt. Wer mir eine Wohnung vermittelt, erfolgreich in Berlin, der bekommt als Prämie ein Magic City Shooting mit mir. Mit allem Pipapo. Aber anyway, immer wenn ich das erwähne, ich bin noch nicht so richtig in dieses Immo-Scout-Hardcore-Ding reingegangen, aber ich habe so ein bisschen in meinem Kreis so ein bisschen rumgeguckt und schaue so ein bisschen, ob ich was auf diesem Weg finde. Jedenfalls, ich erzähle es so ein bisschen jedem und dann kriege ich also regelmäßig zu hören so, oh mein Gott, die Hölle, der Wohnungsmarkt ist leer, du kriegst nichts, Berlin ist die Hölle. Und da denke ich mir jedes Mal so, ja, das stimmt. Aber was bringt mir das jetzt, dass du mir jetzt direkt schon sagst, dass das nicht klappen wird? Weißt du? Früher oder später findet man immer was. Also das ist ja klar. Ich weiß das natürlich alles. Ich nehme das auch gerade nur als Beispiel. Da fällt es mir einfach schwer, diese Leichtigkeit, die ich eigentlich grundsätzlich in meinem Charakter, glaube ich, habe, beizubehalten, weil mir jeder die ganze Zeit erzählt, dass alles so schlimm und alles so schwer ist, solange bis ich es glaube. Also ich muss mich da richtig aktiv gegen abschirmen. Und ich habe so drüber nachgedacht, wie das eigentlich war, als ich noch jünger war. Und da war das nämlich so, zum Beispiel, ich gebe dir mal als Beispiel, ich war in der Ausbildung gerade, da gab es so immer so, ja, wie so Berufsschulwochen, also wo es dann 2, 3 Wochen in der Schule warst und hast so Anatomie und die ganzen Sachen gelernt. Und dann saß ich also im Schulhof, ich glaube, es war im 3. Jahr, in der Sonne, mein Gesicht in die Sonne, und dann hat sich eine Kollegin neben mich gesetzt, mit der hatte ich nicht so viel zu tun, ich mochte die, aber ich kannte sie nicht so gut, und setzte sich so neben mich, und irgendwann meinte sie so, was machst du eigentlich, wenn wir fertig sind? Und dann habe ich halt gesagt, ja, also ich würde nach Brasilien gehen wollen nach der Ausbildung, weil das wollte ich immer schon. Ich kann nicht erklären, warum, aber ich wollte es halt schon immer. Und ich habe ihr das also gesagt, und dann guckt sie mich an und meint, ehrlich? Ich auch. Und ich so, echt jetzt? Und sie so, ja, ich habe so eine Connection zu so einem Kinderheim im Süden. Ich so, echt? Sie so, ja, die nehmen Volontärinnen. Möchtest du vielleicht, dass ich frage, ob du mitkommen kannst? Und ich so, ja. Und jetzt musst du dir überlegen, ich hatte diesen Traum, nach Brasilien zu gehen, schon als Kind. Ich habe das immer als Gesetz vorausgesetzt, dass das irgendwann passieren wird. Ich hatte aber noch nicht gewusst, wie. Okay? Und ich hatte noch nie mit dieser Kollegin gesprochen, groß, über irgendwas. So, okay. Dann bin ich also nach der Ausbildung nach Brasilien gegangen. Mein Flug hatte ich übrigens lange vor der Abschlussprüfung gebucht. Ohne Stornierungsmöglichkeit übrigens. Ich habe es einfach gemacht, und ich habe mir auch keinen Kopf gemacht. Ich habe noch nicht mal vorher Portugiesisch gelernt, weil ich dachte, ach, bitte, ich bin ja talentiert mit Sprachen und so. Ich konnte gerade mal Englisch, by the way, Schulenglisch. Und ich habe gesagt, ach, bitte, ich lerne das schon. Und ja, habe ich auch gelernt, auch innerhalb kürzester Zeit, weil nämlich kaum jemand Englisch spricht in Brasilien. Aber das war kein Spaziergang, kann ich dir sagen. Ich kann das nicht empfehlen. Egal, wie nett die Leute sind, wenn du die nicht verstehst, bist du ganz alleine. Anyway, ich bin nach Brasilien gegangen, war die krasseste Zeit. Ich habe immer noch Freunde, mit denen ich schreibe, bis heute. Mit meiner Kollegin habe ich nichts mehr zu tun von damals, aber die war echt in Ordnung. Jedenfalls, ich wollte das mit Brasilien. Es ist zu mir gekommen. Und danach bin ich direkt im Krankenhaus gewesen und habe meine Stationsleitung besucht. Es ist nämlich so, in der Krankenpflege musst du eine praktische Prüfung machen, direkt am Patienten oder an der Patientin. Und da hatte ich eben meine Lieblingsstation, und da habe ich dann meine Prüfung gemacht. Und die Stationsleitung Monika, Shoutout, war so eine geile Braut auf jeden Fall. Und die hat gesagt, ja, setz schon mal hin, wir trinken was und so. Ich habe sie einfach nur besucht. Und dann hat sie gemeint, sag mal, willst du nicht einfach straight wieder anfangen bei uns jetzt so als examinierte, fertige Krankenschwester? Und ich habe es so überlegt. Ich hatte ja keinen Job und so. Und ich wollte aber halt auf die Intensivstation damals schon. Ich war noch sehr jung, aber ich wollte da halt hin. Und das habe ich ihr auch gesagt. Dann hat sie gemeint, das ist okay. Du kannst ja erstmal hier anfangen und dann gucken wir mal. So, zack, und dann hatte ich wieder einen Job. Und ich war 22, glaube ich, 21 oder 22. Und damals konnte man nicht einfach auf Intensiv, weil es gab keinen Personalmangel. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber zu der Zeit kamen da nur Leute mit Erfahrung oder Beziehungen hin. Und ich war einfach auch zu jung. Und einmal morgens war ich dann so gerade, keine Ahnung, Thrombosespritzen verteilen oder was. Und dann bin ich auf den Abteilungsleiter getroffen im Flur, und er meinte so, ah, wie geht's Ihnen jetzt so als examinierte Kraft und so. Und habe ich gemeint, ja gut, ich find's okay, aber finally möchte ich auf Intensiv arbeiten. Also warum? Und ich sagte, ja, ich will dahin, wo was los ist und so. Ich will einfach, ich will, dass was abgeht. Also aus heutiger Sicht so wie nass geschwitzt. So, okay. Und dann meinte er, ja, okay, mit Intensiv könnte es halt schwierig werden. Da müssen wir mal gucken. Das kann aber eine ganze Weile dauern, vielleicht sogar Jahre. Und da habe ich gesagt, das ist ja gar kein Problem. Dann gehe ich in ein anderes Krankenhaus. Kann ich verstehen, aber dann suche ich mir was anderes. Weil für mich war klar, ich werde auf Intensiv arbeiten. Da habe ich Bock drauf, das werde ich machen. So, ich sag's mal so, einen Monat später war ich auf der Intensivstation in diesem Haus. Okay. Und ich habe es geliebt. Ich versuche das jetzt immer so zu rekonstruieren, wie das war, aber das Ding ist, ich hatte irgendwie keinen Spielraum für klappt nicht gelassen. Ich hatte keinen Spielraum für vielleicht geht es nicht gelassen. Das gab's in meinem Kosmos damals einfach nicht. Ich war einfach eine coole Sau. Ja, ich war dann auf der Intensiv, nachts habe ich Musik gemacht, exzessiv, bin morgens nach Hause gekommen, habe geduscht und bin auf die Arbeit. Ich war verdammt gut drauf. Okay. Und ich glaube, ich war auch eine gute Intensivschwester. Glaube ich echt. Ich hatte Nerven. Ich war cool. Und von außen mag das heute immer noch so aussehen. Vielleicht bin ich es auch, aber ich muss heute immer darum kämpfen, cool zu sein. Ich bin dann, das war damals alles in Hanau noch. Ich bin dann nach einigen Jahren auf Intensiv, bin ich dann, habe ich gedacht, nee, ich brauche wieder was anderes. Und dann bin ich nach Frankfurt gezogen und habe in so einer Narkoseabteilung angefangen, ja, im OP, wo wir Leute betäuben. Also wir, die gut, sozusagen, wenn die Chirurgen die böse Seite der Macht sind, sind wir die gute Seite der Macht gewesen. Und auch das hat einfach geklappt. Ich habe, aber nicht, weil ich ausschließlich Glück hatte, sondern weil ich mir einfach mal den Weg frei gemacht habe. Ich habe halt dann mich beworben und also ich meine, ich habe jetzt auch keine Cheerleading-Eltern, ne? Also jetzt nicht, dass meine Eltern mir nie geholfen hätten, bei Umzügen oder so waren die schon da, aber die haben jetzt nicht gesagt, sag mal, mach das doch einfach, das schaffst du und so. Also das habe ich jetzt nicht von zu Hause, sondern ich war einfach irgendwie so, ich war selbst so irgendwie. Und dann bin ich also nach Frankfurt arbeiten gegangen, also brauchte ich auch eine Wohnung in Frankfurt, weil von Hanau nach Frankfurt ist zwar nicht weit, aber es ist irgendwie so kacke, weil da morgens alle langfahren und du hast immer ewig Staus, also habe ich eine Wohnung in Frankfurt gewollt. Und haben alle gesagt, ja, du kriegst keine Wohnung in Frankfurt. Und habe ich gesagt, doch, ich möchte, und vor allem, ich wollte im schönsten Teil von Frankfurt wohnen, in Sachsenhausen, auf der richtigen Seite vom Main, im Süden. Ich wollte da wohnen, da war mein Lieblingsbar, da war meine Hood, da waren meine Leute, die ich halt mochte, so durch die Musik. Und ich wollte da halt wohnen, das war für mich klar. Und alle haben gemeint, es geht nicht. Und ich so, hold my Apfelwein. Nach 3 Wochen hatte ich eine Wohnung, ne? Nach 3 Wochen. Vielleicht waren es sogar nur 2. Ich habe aber auch jeden Tag 3 Besichtigungen vor oder nach der Arbeit gemacht, ne? Das muss man auch immer dazu sagen. Also irgendwie war es eine alternativlose Einstellung, die mir den Weg immer frei gemacht hat und auch eine Leichtigkeit gegeben hat, weil ich, für mich war klar, das wird klappen. Und das war nice. Das war einfach nice. Das möchte ich gern zurück. So. Und ich merke das jetzt gerade bei der kommenden Ausstellung in der Galerie, The Gallery of Things in Berlin. Als ich angefangen habe, mein Fotobusiness aufzubauen, hatte ich so eine Beratung, ich setze es mal in Anführungsstrichen, so vom Senat oder so für so Einzelunternehmerinnen im Kreativbereich. Und es war schon so ein trauriges Gebäude und dann saßen mir so 2 fast 50-jährige Frauen gegenüber, die meine Bilder angeschaut haben und gezweifelt haben, ob überhaupt jemand meine Shootingpreise bezahlen wird. Okay? Und ich meine, ja, die Bilder sind zwar schön so, aber machen sie doch lieber Hochzeiten. Und da habe ich, und dann habe ich sogar gesagt, nee, ich möchte keine Hochzeiten machen. Ich glaube schon, dass Leute solche Porträts haben möchten. Und das glaube ich, weil ich die selbst haben wollen würde. So, ich habe mir das schon genau überlegt, wer mein Zielpublikum ist. Und außerdem würde ich gerne meine Bilder auch mal ausstellen. Das finde ich extrem cool. Und ich finde, die eignen sich halt auch dafür, ne? Und da sagt, und dann lehnt sich die eine so nach vorne und sagt, ausstellen in der Galerie. Und dann meinte sie, und das ist ein Zitat, also den Zahn kann ich Ihnen gleich mal ziehen. Das wird nix. Vielleicht in irgendeinem Jugendzentrum oder so. Weil Galerien nehmen keine unbekannten Künstler. Und was sie machen, ist ja auch so einseitig nur auf Frauen ausgerichtet. Außerdem haben sie keine Kunsthochschule besucht. Den Zahn kann ich Ihnen ziehen. Und ich meine, die Frau ist mir egal. Das ist mir scheißegal, ich habe auch nicht ihren Namen gemerkt und so weiter. Aber hätte ich nicht so doll in mir selbst geruht und wäre mir nicht so sicher gewesen mit dem, was ich gemacht habe, da hätte ich ein Problem gehabt bei solchen Ansagen. Wo soll da noch Leichtigkeit sein, wenn Leute dir unentwegt solche Sachen um die Ohren hauen? Weißt du? Ich meine, diese Frauen waren grau. Und damit meine ich nicht die Haare oder die Klamotten, die waren innen grau. Die waren so wie die meisten Leute, die draußen auf der Straße rumlaufen, dead inside. Walking Dead einfach. Und ich glaube, dieses Walking Dead Ding, das ist infektiös. Und ich habe mich irgendwann, als ich älter wurde, damit angesteckt. Glaube ich. Ich habe, ja, es ist wie eine chronische Krankheit. Und manche meinen auch, man wird automatisch ängstlicher, wenn man älter wird. Aber ich meine, man wird auch automatisch steifer und unfitter, wenn man älter wird. Aber die einen nehmen es hin und die anderen fangen mit 38 mit Pole Dance an, okay. Man kriegt nichts geschenkt, auch keine Leichtigkeit. Deswegen arbeite ich gerade total an meiner Leichtigkeit und an alten und neuen Träumen und was ich jetzt eigentlich will und so weiter. Und achte auf mich und so. Und um nochmal zurückzukommen zur Ausstellung, ich stelle da ja Fine Art Prints aus, gell? Das sind so Fotodrucke von meinen Arbeiten, so in sehr kleinen, limitierten Editionen. Das werden pro Print, also pro Bild, wahrscheinlich 10 Stück nur sein. Und die werden dann so nummeriert und gestempelt und super schön. Also ja, jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wie stellt man die aus, wie verkauft man die mit Rahmen oder nicht? Und meine Galeristin Alex von The Gallery of Things und ich, wir haben uns zusammengesetzt und entschieden, dass bei so hochwertigen Fotos, die so hochwertig hergestellt wurden, so extrem liebevoll geplant, durchgeführt und bearbeitet wurden, Stunden um Stunden, dass die einen gescheiten, hochwertigen Rahmen brauchen mit UV-Schutz und Entspiegelung und all dem Scheiß. So, jetzt habe ich aber keine Ahnung von Rahmen, also habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, ganz viel zu telefonieren und da ganz viel zu lernen. Und da habe ich gemerkt, und deswegen erzähle ich das, dass ich super gestresst war davon, von diesem mit Rahmenmanufakturen telefonieren und so weiter und so weiter. Ich habe irgendwie voll den inneren Stress gehabt und irgendwann habe ich so rausgeguckt, es hat gerade geschneit und habe gedacht, warte mal, Girl, was du gerade machst ist, du bereitest eine Ausstellung vor. Und das ist genau das, wo dir die anderen Erwachsenen gesagt haben, das wird nie passieren. Und eigentlich macht es doch Spaß gerade. Wir reden hier von Rahmen für deine Kunstwerke, die in der Galerie hängen werden. Leute werden sie anschauen. Wenn es gut läuft, werden auch Leute sie kaufen. Aber das steht wieder auf einem anderen Papier. Deine Sachen werden in einer Galerie hängen. Und plötzlich musste ich total lachen. Ja. Über mich und über meine Verbissenheit und meine unterschwellige Angst, was falsch machen zu können, als ich da rangegangen bin. Und plötzlich wurde ich irgendwie leichter und auch diese ganze Arbeit, die ich gemacht habe, wurde leichter. Natürlich ist es unbekanntes Terrain. Natürlich habe ich das noch nie gemacht und diese Entscheidungen, Passepartout, wie groß ist der Rahmen, welche Farbe, welches Material, das ist doch gar nicht das Ding. Diese Entscheidungen kann ich alle treffen nach Geschmack, ja. Aber ich habe diesen Prozess dann plötzlich genossen, weil es ist voll geil. Ich wollte das. Es ist passiert. Nicht von alleine. Ich habe viel gearbeitet in den letzten Jahren, klar. Aber es ist so gekommen. Und ich habe mir auf dem Weg glücklicherweise überhaupt keinen Zahn ziehen lassen. Gar nicht. Und jetzt, anstatt mich zu stressen, genieße ich das ganz bewusst. Und um das zu bemerken, dass ich gerade so verbissen und ängstlich bin und das dann so umwandeln zu können, das habe ich öfter mal, dass mir das auffällt und ich das dann so umwandle. Dazu stelle ich mir immer zwei Fragen. Was ist der absolute Worst Case und was ist der Best Case? Bei der Angst bis in den Keller runtergehen sozusagen und gucken, was da ist. Und dann eben zu schauen, was wäre aber der ideale Fall. Der Worst Case in dem Fall von der Ausstellung wäre, dass niemand kommt zur Vernissage. Es wäre echt meine größte Angst, es wäre mir super unangenehm. Und ich glaube, das kommt daher, dass ich irgendwie Angst habe, nicht gesehen zu werden als Künstlerin. Das hat bestimmt mit meiner Kindheit zu tun, ne? Und dass es ganz oft um andere Dinge ging, als um die ich halt gut kann, ne? Also kreativ und sensibel zu sein, war jetzt nicht eine Qualität, die in meinen Familienkreisen unbedingt ganz oben angesiedelt war. Und das heißt, ich habe jetzt mal kapiert, was eigentlich die Angst dahinter steht, warum ich mich jetzt gerade irgendwie so abstresse, ne? Mit der ganzen Sache. Ich habe also diese Angst ins Gesicht geschaut, ich habe ihr ein bisschen über die Haare gestrichen und dann habe ich ihr gesagt, sie kann jetzt schlafen gehen, weil ich sie jetzt nicht brauche, ja? Und natürlich werden bei der Vernissage Leute kommen und die werden sau nett sein und es ist komplett unerheblich, wie viele das sind. Es ist ein bisschen wie bei Insta. Natürlich sieht es gut aus, wenn du viele FollowerInnen hast. Aber letzten Endes bedeutet es weder, dass dein Business gut läuft, noch dass du gute Zahlen hast, noch dass du da nette Leute hast. Und ich möchte mich, und das tue ich auch schon länger, einfach sehr auf die Menschen fixieren, die halt da sind, weil sie sich hingezogen fühlen zu meiner Arbeit. Ob das jetzt mein Empowerment-Zeug ist oder meine Fotografie oder beides, ist unerheblich. Es gibt Leute, die mich mögen, auch wenn ich das immer wieder vergesse und die meine Arbeit cool finden und mir super süße Nachrichten schreiben. Ja, und ich finde das krass von mir selbst, dass ich das so identifiziere, also diese Angst und die dann so umwandeln kann, ja. Und ich meine, die Tatsache, dass ich da ausstellen werde, das kann mir keiner nehmen. Wer soll mir das nehmen? Und damit geht die Kategorie Applaus für die Maus heute an mich selbst. Und der Best Case ist, es kommen ganz viele nette Leute, die sich total mit mir freuen und die Sachen voll feiern. Und ich habe ja auch vor, ein bisschen Musik zu machen, wenn ich bis dahin irgendwie gesund bin. Ich habe gerade das Gefühl, alle kriegen Corona. Ey, dreimal klopfen auf Holz. Wenn ich fit bin, dann werde ich auf jeden Fall bei der Vernissage singen. Einfach, weil das möchte ich für die Leute machen, die da sind. Ich finde es einfach dann schön und rund. Das wäre der Best Case, dass einfach lauter wohlgesinnte Menschen kommen und ich einen super schönen Abend habe. Und das ist doch ein geiler Best Case, oder? Also ich bin keine Expertin für Leichtigkeit und ich würde eh nie Leute, die behaupten, uneingeschränkt Bescheid zu wissen über irgendein Thema, den würde ich nie glauben. Ich bin keine Expertin, aber was ich dir sagen kann ist, mit Selbstreflexion und Selbstliebe kann man sich wieder mehr Leichtigkeit ins Leben zurückholen. Und damit nicht die falschen Leute nach ihrer Meinung zu fragen. Hör dir deswegen auch gerne nochmal die Folge Die Meinung anderer Leute an und frag dich die richtigen Fragen. Geh die Angst bis zum Ende ab und schau dir den Worst Case an und sitz in dem Gefühl, was wirklich der Worst Case wäre, weil da merkst du, die Welt geht halt nicht unter, ne? Niemand kommt lebend aus dem Leben raus. Weißt du? Wir müssen mehr riskieren. Und mit Spaß. Weil, und das ist auch ein Punkt in Deutschland, wenn ein Business nicht sich so entwickelt, wie es soll, dann wird man so komisch angeguckt und vielleicht auch wie so jemand, der versagt hat, behandelt, während zum Beispiel in den Staaten ist das überhaupt nicht so. Das ist ganz normal, Sachen auszuprobieren und die klappen nicht. Und ich glaube, mehr Leichtigkeit findet man auch dadurch, dass man sich eben zugesteht, dass auch mal was schief läuft oder das vielleicht nicht sich so entwickelt, wie man möchte und dass es trotzdem okay ist. Ja, wir müssen es auskosten und durchziehen. Ich hoffe, meine Gedanken dazu haben dir ein bisschen geholfen, ein bisschen Mut gemacht. Auch wenn ich mich wiederhole, ich freue mich immer über Nachrichten von dir, egal was es ist, Kleinigkeiten, die du geschafft hast, Sachen, mit denen du Probleme hast, Sachen, über die ich mal hier reden soll, schreib mir das gerne. Es ist auch wirklich egal, wie klein diese Sachen sind, okay? Schick mir die und ich freue mich. Ansonsten freue ich mich total, wenn du meinen Podcast Freundinnen empfiehlst, wenn du eine Bewertung da lässt, was Nettes schreibst, das hilft mir sehr. Ansonsten, denk immer dran, du musst hier gar nichts und let's grow. Mit Leichtigkeit.